Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Eine Stunde Freiheit Podcasts. Wir freuen uns sehr, dich wieder hier begrüßen zu dürfen. Wir haben ganz, ganz spannende Themen mitgebracht, um kurz auf meinen Schummelzettel zu schauen. Wir haben die Zinsen in Eurozone, wir haben die Zinsen in USA, wir haben die Zinsen in Japan, was durchaus spannend ist. Wir haben so ein bisschen das Thema Immobilien und ob das gerade eine Chance darstellt. Wir haben die Jahresendrally mitgebracht. Wir haben natürlich Silber, Kupfer und Öl mitgebracht, über die wir heute plaudern werden. Venezuela wird definitiv ein Thema sein. Ja, und ein paar andere Dinge auch noch. In diesem Sinne freue ich mich, dass du dabei bist. Und ja, lieber Dominik, ich freue mich auch, dass du wieder mit dabei bist.
Ja, danke wieder mal für diese durchaus charmante Anmoderation. Dritte Podcast-Folge. Ich freue mich riesig. Es geht in großen Schritten Richtung Jahresende und ein Neuanfang bei uns mit einer Stunde Freiheit. Ich freue mich schon riesig auf den Jänner.
Absolut. Bevor wir aber starten, wie immer der Hinweis auf den Disclaimer, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, wir sind an einigen Underlyings, die wir hier heute besprechen, beteiligt. Entweder indirekt über den Konstruktor wie den MSCI World oder direkt, dann sagen wir es auf jeden Fall dazu. Ja, und damit, lieber Dominik, lass uns hineinstarten in die heutige Folge. Wir haben die Woche der Zinsentscheidungen gehabt. Die USA hat die Zinsen gesenkt um 25 Basispunkte. Die EZB hat die Zinsen gleich gelassen. Und die Bank of Japan hat um 25 Basispunkte erhöht. Du als Makroanalyst meines Herzens, was kannst du daraus mitnehmen?
USA war klar, Europa hat mich überrascht, um ehrlich zu sein. Ich hätte eigentlich mit einem 25 Basispunkte Cut gerechnet. Der ist nicht passiert, sie haben gleich gelassen. Und ja, Japan ist für mich die pure Katastrophe. Und jetzt zu den Details davon, also USA. Jerome Powell hat nicht mehr so lange, ne? Also nicht jetzt Lebensspanne, sondern Amtszeit. Also im Mai wird dann der Wechsel vollzogen. Und ich habe ja schon die These in den Raum gestellt, dass es die letzte Zinssenkung ist in seiner Amtszeit. Ich glaube, dass er nicht mehr cutten wird. Ich glaube, dass die Daten auch heißer reinkommen werden bis in den Mai und dementsprechend es schwieriger wird zu cutten. Außer natürlich, es passiert ein orges Crash-Szenario, Rezession oder so weiter, dann wird man natürlich notgedrungen auf Null cutten. Das ist natürlich dann drinnen. Aber so rein aus dem Markt heraus, glaube ich, wird es das gewesen sein in der USA, zumindest bis Scott Bessent oder wer auch immer nachfolgt. Also nicht Bessent, aber wie heißt der? Steve Mirren. Denke ich, dass der Nachfolger werden wird, ist aber auch noch nicht in Stein gemeißelt und da denke ich, haben wir dann schon mit Cuts zu rechnen wieder, auch durchaus mit größeren Sprüngen, 50 Basispunkte auf einmal, aber genau, das werden wir dann Mitte nächsten Jahres sehen. Europa, wie gesagt, hat mich etwas überrascht, ich hätte gedacht, sie ziehen nach mit minus 0,25%, also 25 Basispunkte, würde ich jetzt aber nicht wirklich viel reininterpretieren. Was halt in Europa immer schwierig ist, du hast halt eine Geldpolitik und unzählige Fiskalpolitiken und das macht es halt extrem schwer. Du hast verschiedene Wirtschaften, die eine ist stärker, die andere ist schwächer. Das war in Europa immer schon das große Problem und dementsprechend eine Geldpolitik zu machen, die für alle funktioniert. Wir haben in Österreich 4% Inflation, im EU-Schnitt ist sie irgendwo bei 2%. Mach einmal eine Geldpolitik, die für beides richtig ist. Ne? Das geht einfach nicht. Und dementsprechend wird es da immer irgendwo aus dem Ruder laufen und eskalieren. Und ja, Japan ist halt der große Schocker. Also ich meine, es war klar, dass sie heben werden. Die Inflation geht langsam in die Höhe in Japan. Man muss gegensteuern. Geldpolitisch hat man nur die eine Variante, gegenzusteuern. Und ja, ich ahne Schlimmes. Also das triggert halt dann wieder eventuell den Yen-Carry-Trade. Und es wird sich irgendwann rückabwickeln, es wird passieren. Also ich bin da wirklich ganz fest der Überzeugung, dass Japan ein großes Problem wird. Ich bin da wirklich fest überzeugt davon.
Glaubst du nicht, dass der Yen-Carry-Trade schon so in aller Munde ist und diejenigen, die ihn eingegangen sind, dass die jetzt nicht schon langsam rückabwickeln, halt langsam und easy und ohne große Schocks?
Da ist meine Grundüberzeugung einfach, dass der Wall Street Banker keine Moral hat. Das ist meine Grundüberzeugung. Und wenn ich als Wall Street Banker, jetzt ganz überspitzt gesagt, das mag vielleicht nicht 1:1 so schimmern, aber überspitzt gezeichnetes Szenario. Wenn ich vor der Wahl stehe, eine gute Performance zu machen und dafür einen 10 Millionen Dollar Bonus am Jahresende zu bekommen, und im Zweifelsfall werde ich gebailoutet, wenn es nicht funktioniert, verliere meinen Job und gehe zur nächsten Bank und mache dort einfach weiter, dann unterstelle ich einfach, dass sie so skrupellos sind und da immer wieder Geld allokieren. weil am Ende zahlst du der Steuerzahler. Gerade bei den Too-Big-to-Fail-Banken sehe ich das definitiv so. Und da muss sich nie jemand verantworten. Das ist einfach ein Casino. Das ist ja außer Kontrolle geraten und es wird auch nicht sanktioniert. Und dementsprechend, warum sollten sie es nicht tun? Also ich glaube nicht an die Moral an der Wall Street. An die glaube ich nicht.
Nein, an die glaube ich auch nicht. Ganz bestimmt nicht. Bei 10 Millionen Euro würde ich meine Moral vielleicht auch, naja, schauen wir mal.
Du bist billiger, du bist dirt cheap.
Boah, das, eine bodenlose Frechheit. Das ist das Ende des 1 Stunde Freiheit Podcasts, weil ein Host den nächsten Tage nicht überlebt, ja? Nein, Spaß beiseite. Aber ich glaube halt, dass das Risiko einfach trotzdem zu groß wird und dass sie die eben dann diese Renditen, die du sagst, möglicherweise nicht mehr machen, wenn sie jetzt nicht langsam das ganze Risiko rausnehmen, weil dann bleiben sie auf Verlusten sitzen und dann gibt es halt keine Bonis am Jahresende. Siehst du das nicht irgendwie auch als Möglichkeit?
Also wenn sie de-risken, also wenn sie das Risiko rausnehmen würden, dann würden wir es am Markt merken, weil dann wird sich die Liquidität verschieben und das würdest du mitbekommen. Das ist ja eigentlich genau dann das Auflösen des Yen Carry Trades, vor dem alles Angst hat, weil die westlichen Blasen, alle möglichen Asset-Blasen, ob das jetzt Immobilien sind, ob das jetzt Aktien sind, ob das Bitcoin ist, egal was, ist ja mit japanischen Geldern aufgeblasen. Ne? Also du hast dich in Japan kostenlos verschuldet und das halt in den westlichen Asset-Märkten angelegt. Und das wird sich irgendwann rückabwickeln, ich bin davon überzeugt. Und okay. Entweder schnell oder langsam, aber steigende japanische Zinsen sind einfach eine Nadel, die da wieder reinsticht und irgendwann zerreißt das Ding einfach.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass man langsam entlassen kann.
Ja, weil also wenn man sich anschaut, den Yen US-Dollar-Kurs, ich blende den Chart gerade ein, oder gleich einen Moment da sind wir richtig, der würde das schon nahelegen, auch ein bisschen, dass hier die Luft langsam rausgeht, wenn man sich das anschaut. Glaubst du nicht, dass das irgendwie schon Auswirkungen sind, was man da sieht?
Ja, möglich. Ich kann es natürlich nicht beweisen. Müsste mal schauen, wo die Gelder herkommen, wo die hinfließen. Ja. Kann ich so nicht sagen. Es ist auch wirklich schwierig zu tracken. Da ist ja auch viel Margin drin, also viel gehebelt und es ist über alle möglichen Asset-Märkte verstreut. 10-jährige brasilianische Staatsanleihen zum Beispiel, ne, ist eine beliebte Form des Carry Trades. Muss man halt schauen, wo das ganze Geld herkommt. Ist schwierig zu sagen, aber am Ende. Ich würde uns wünschen, dass es langsam geht und dass es funktioniert. Ich glaube halt eigentlich nicht dran, aber wir werden es sehen. Noch ist die Gefahr nicht wirklich imminent, aber das kann wie am 5. August dann von heute auf morgen ganz schnell passieren.
Absolut, genau. Ich glaube, davor ist auch die Panik an der Wall Street groß. Deswegen glaube ich, dass sie es versuchen. Und auch das so ein bisschen, was Scott Bessent hat ja massiv Druck auf Japan ausgeübt, jetzt die Zinsen zu erhöhen. Also ich glaube, die sind sich dessen schon bewusst. Und ja, aber mal schauen. Es wäre dann kein schwarzer Schwan, sondern es wäre eigentlich ein nur hellgrauer Schwan dann, wenn er kommen würde. Aber immerhin, ja, definitiv.
Ja, sowas zu predikten ist halt einfach unmöglich, ne? Weil es sind halt so, wie du sagst, so Black Swan oder Grey Swan Events. Sowas zu predikten ist einfach nicht möglich und dementsprechend müssen wir es auf uns zukommen lassen. Ich habe meine Hedges hochgezogen vor heute, weil ja nicht nur Japan da ein Thema ist, sondern auch Hexensabbat heute.
Ja.
Dementsprechend ja, bin ich da jetzt einmal ein bisschen abgehedged, sagen wir es einmal so.
Genau. Also Zeitstempel, wir haben Freitag, den 19. Dezember 2025, 14.16 Uhr, die Märkte, also zumindest die US-Märkte haben noch nicht offen. Genau, ich habe übrigens, das ist vielleicht spannend für dich, ich war ja in Linz, Dominik, und ich habe auf der Zugfahrt nach Linz, habe ich mich so ein bisschen mit der künstlichen Intelligenz unterhalten, welche Black Swans es 2026 möglicherweise geben könnte. Wenn du magst, können wir uns darüber im nächsten Podcast unterhalten.
Ist das nicht die Stelle, wo man bei Terminator die KI fragt, aber wurscht, ja, fang an.
Nein, machen wir vielleicht am Ende oder nächstes Mal. Schauen wir mal, wie viel Zeit wir haben. Wenn wir Zeit haben, machen wir es heute noch. Dann präsentiere ich dir das. Sehr gut.
Nicht gekannt.
Ja, sehr gut. Dann nächstes Thema, das ich mitgebracht habe, ist Immobilien. Du bist ja sehr, sehr fleißig als Vortragender in diversen Immobilien-Communities unterwegs. Immer wieder gibst dort deine Expertise zur Makroökonomie unterwegs. Immer wieder auf. Jetzt habe ich ein bisschen da auch recherchiert. Die Preise, die Immobilienpreise, zumindest wenn man jetzt Deutschland nimmt, bleiben relativ stabil. Also da gibt es jetzt keine großen Steigerungen mehr. Zumindest wenn ich auch hier der KI vertrauen darf. Die Mieten gehen aber weiterhin rauf. In den Metropolen teilweise bis zu 8% Erhöhungen. Jetzt die Frage natürlich, die EZB erhöht die Zinsen nicht, senkt sie vielleicht sogar. Mir ist schon klar, dass das nur am kurzen Ende ist und nicht am langen. Du wirst jetzt gleich darauf eingehen wahrscheinlich. Aber ist jetzt nicht so ein bisschen ein Window der Opportunity für Immobilien, wenn jemand sagt, ich muss vielleicht gar nicht so viel finanzieren? Macht es deiner Meinung nach Sinn? Ich glaube, bei viel finanzieren sind wir beider Meinung. Vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, warum viel finanzieren wahrscheinlich keinen Sinn hat. Aber wenn ich sage, ich habe eh relativ viel Bargeld herumliegen, ich weiß gar nicht, was ich damit machen muss und muss nur ein bisschen was finanzieren. Wäre das jetzt nicht ein richtiger Zeitpunkt vielleicht?
Es ist eine sehr, sehr komplexe Frage, weil es sehr viele Stellschrauben gibt, die da interessant sind. Ich selbst bin ja am Immobilienmarkt nicht mehr tätig seit 2020, also ich habe vor Corona verkauft und bin da in Edelmetalle gegangen. Ich habe die Immobilienpreisentwicklung in Deutschland schon gar nicht und in Österreich aber derzeit auch nicht am Schirm. Man kann dazu also wenig sagen. Ich mache immer nur den makroökonomischen Aspekt, also eben Zinsentwicklung und so weiter. Und bin da eigentlich auch mit den Prognosen relativ treffsicher über die letzten Jahre. Meine derzeitige Prognose für 2026, und da greife ich jetzt unserer Neujahresfolge etwas vor, weil das eine meiner Predictions ist, ich habe es letztens schon gedroppt, ist, dass wir, selbst wenn wir sinkende Leitzinsen sehen werden, werden wir einen steigenden CMS-Swap sehen oder einen steigenden Euribor antizyklisch gegen fallende Zinsen. Und das ist was viele Leute nicht verstehen. Die meisten gehen davon aus, dass sinkende Leitzinsen 1:1 sinkende Hypothekarkreditzinsen bedeutet. Und das ist nicht der Fall. Vor allem, wie du richtig sagst, Leitzinsen sind am kurzen Ende und das lange Ende wird vom Kapitalmarkt gemacht und richtet sich halt an die Renditen der Staatsanleihen. Und wenn wir durch die Bank schauen, dann gehen die Staatsanleihenrenditen alle nach oben in allen Industrienationen. Dementsprechend denke ich auch, dass sich die Zinsen für Hypothekarkredite nach oben bewegen werden, auch wenn Leitzinsen sinken sollten. Dementsprechend würde ich auch sagen, dass es für Finanzierungen nicht das beste Jahr werden wird. Außer wir kriegen irgendwelche Notcuts. Aber selbst dann glaube ich, dass die Anleiherenditen weiter steigen werden. Und dementsprechend auch die Hypothekarzinsen. Ich rate jedem, ich mache natürlich keine Anlageberatung, aber jeder, der mit mir spricht wegen Finanzierungen, dem sage ich könnte nicht ruhigen Gewissens variabel finanzieren. Wenn, dann muss sich der Investment Case mit einem Fixkredit auf die nächsten, 15, 20 Jahre rechnen und dann am besten abbezahlt, ohne prolongieren zu müssen, also ohne fortschreiben zu müssen. Wir haben einfach ein strukturell komplett anderes Umfeld als die letzten 15 Jahre. Wir hatten sinkende Zinsen in einer Tour. Und das ist jetzt einfach anders. Wir haben einen strukturellen Zinsenanstieg und ja, wir sind einfach in einer anderen Gemengelage. Also ich sehe Immobilien aus dem Aspekt jetzt nicht so prickelnd. Ich kann meine Rendite woanders machen ohne diese Gefahr. Plus, was ich sagen muss, es werden die Enteignungsfantasien und sozialistischen Eingriffe immer stärker. Wir sehen es mit Mietpreisdeckeln etc., was einer Teilenteignung gleichkommt. Da muss ich dann sagen, wenn zum Beispiel die Kreditzinsen steigen sollten, wie ich prognostiziere, dann ist meine Immobilie nur so gut ich meinen Mieter mitheben kann, also mit der Miete. Wenn ich das nicht mehr kann, weil es einen Zinsdeckel gibt von einer staatlichen, dann wird das ein zunehmend schlechteres Geschäft und die Immobilie, ich muss nachfinanzieren. Also ich denke, dass die Assetklasse Immobilie derzeit auch unter politischem Druck sehr, sehr stark leidet und bin deshalb derzeit auch komplett draußen aus dem Immobilienmarkt und bin auch nicht gewillt, in absehbarer Zeit da jetzt reinzugehen.
Gut, aber wenn ich das zu Ende spiele, das Szenario, das du hast, dann würden ja, weil eben Nachfinanzierungen fällig werden würden und die wahrscheinlich nicht immer möglich wären, massiv Immobilien auf den Markt kommen und das Zeitfenster für Immobilien wäre dann eher, wenn die Preise zu bröckeln beginnen, beziehungsweise schon gebröckelt sind, logischerweise.
Sehe ich das wenn richtig? Das passieren sollte, das ist absolut ein Szenario, was denkbar wäre. Wenn das so passieren sollte, dann könnte das ein Window sein, ja, wo man wirklich, wirklich unterpreisig reinkommt. Die Frage ist halt, wer hat dann Cash, wer ist dann liquide? Es ist immer so, wenn Assets günstig sind, wer ist wirklich liquide und wer kann wirklich kaufen? Und da kommt es halt dann wirklich darauf an, seine Hausaufgaben gemacht zu haben, sein Cash beieinander zu halten, seine Solvenz und seine Liquidität. Und dann kann man natürlich da schlagen die absoluten Profis zu, wenn es die anderen zerlegt. Das haben wir jetzt auch in den letzten 1-2 Jahren gesehen, wo 60% der Immobilienentwickler vom Markt ausgespielt wurden, weil die alle überhebelt waren. Und natürlich hat irgendwer diese Portfolien aufgesammelt. Ne? Und das sind halt solche Opportunities, wo man zu, 20 Cent auf dem Dollar einkaufen kann oder wie auch immer.
Zitat Warren Buffett. Sehr gut. Jawohl. Um hier auch die Quellen richtig anzugeben. Na cool, dann Window der Opportunity noch nicht offen. Also vielleicht, wir werden es hier besprechen in den nächsten Jahren.
Immer Deals. Also die absoluten Profis machen jetzt schon gute Deals. Ich kenne einige, die kaufen mit beiden Armen zu. Die kaufen halt aus Insolvenzmassen raus und so weiter und Off-Market. Man muss halt wirklich, das ist ein absoluter Profimarkt. Also das, was übrig bleibt, das ist halt dann nur mehr B-Ware. Und das, was du halt dann bei den ganzen Zeitungsinseraten oder irgendwo präsentiert bekommst, das wollten die Großinvestoren nicht haben, ne?
Ja. Also das kann ich nur bestätigen. Alle Immobilien, die ich gekauft habe, habe ich auch von privat gekauft. Einmal sehr schnell gehen müssen und ich war sehr liquide, das war gut. Und das zweite Mal auch von Bekannten gekauft, die einfach sagen, ich will nicht inserieren, hat jemand Interesse auch günstig gekauft. Also ich kann das wirklich sehen und ich gehe auch immer, wenn ich spazieren gehe, an diversen Immobilien wie Remax, also Immobilienvermarkter wie Remax vorbei und schaue mir da an, was da am Markt ist und muss immer den Kopf schütteln. Also sowas kann man ja gar nicht kaufen eigentlich, ja. Meiner Meinung
nach. Ja. Also wie gesagt, Off-Market gibt's Deals. Ich kenne einige, die gute Deals machen derzeit. Da bin ich aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht Profi genug und nicht in dem Markt gut genug drinnen, um da mitkämpfen zu können.
Das nicht Profi genug muss ich nachher rausschneiden und gegen dich verwenden. Und
wiederverwenden, ne?
Okay, aber dein Herz schlägt ja nicht nur also Immobilien schlägt jetzt momentan nicht, hat mal, aber dein Herz schlägt auf jeden Fall für Edelmetalle und da sehen wir ja vor allem bei Silber massiv wieder eine Kursexplosion. Ich weiß gar nicht, wie es heute ausschaut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Vorbörslich sind wir wieder 1,1% im Plus. Also was Silber da macht, wird immer mehr parabolisch. Also wer ist der Limit, Herr Zörer? Wer ist der Limit?
The sky is the limit. The moon and beyond. Also, ja, man muss es abstufen. Ich kriege diese Frage jetzt natürlich logischerweise immer wieder. Wo ist das Ende? Wie weit geht's? Etc. Ein Rücksetzer auf dem ganzen Weg wäre irgendwann wichtig und gesund. Und es wird am Ende auf das Szenario ankommen, ob wir einen Fall der Comex sehen, beziehungsweise der derivativen Märkte. Also, wie du weißt, sind Rohstoffmärkte Futures basierend. Das heißt, es werden Papierkontrakte gehandelt und es gibt ja, das ist ja auch mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass die Papiermärkte um etliches größer sind als die physischen Märkte. Bei der Comex geht die Schätzung von 260 bis 360-fach, also Papiermarkt zu physischen Markt. Und bei der LMI, der London Metal Exchange, geht man, oder bei der LBMA, London Bullion Market Association, geht man davon aus, dass es 400 bis 500-fach sind. Wenn es diese Märkte zerlegen sollte, also wenn der physische Druck, das kann nur über den physischen Druck passieren, der sehr, sehr stark ist derzeit, und wenn es über den physischen Druck passiert, dann könnte es zu einer Entkoppelung kommen von Papier, Silber zu physischem Silber. Und Papier, Silber meine ich jetzt nicht nur die Futures. Das hat genauso zu tun mit diversen ETFs, die nicht physisch decken. Und das sind die meisten. Ich beschreibe da in meiner WhatsApp-Gruppe und auch auf dem Substack immer wieder diesen Exchange for Physical Process, der sehr, sehr komplex ist, aber wie gezeigt wird, wie zwischen Comex, LBME und den ETFs quasi da physisches Metall verschoben wird und über den Futures-Markt quasi Cash gesettelt wird, anstatt physisch. Und dieses Thema, das wird sich auflösen derzeit, zumindest schaut es dann auch aus. Ich bin mir sicher, dass wenn es zum Schwur kommt, dass wir dann einige Parameter verändern werden. Also wenn Gesetze umgeschrieben werden, wie auch immer, aber man wird irgendwie versuchen, sich rauszuwinden. Fakt wird trotzdem bleiben, dass, weil eben Silber ein physisches Industriemetall auch ist und wichtig für die Industrie ist, dass die Preisfindung in den physischen Markt wechseln wird. Das heißt, derzeit machen die Futures-Märkte den Preis, aber das wandert immer mehr in den asiatischen Markt, also an die Shanghai Gold Exchange. Dort wird physisch gehandelt und dort sehen wir teilweise auch die Preise auseinanderlaufen zu den westlichen Papiermärkten. Und das wird sich incentivieren, wenn es so weitergeht. China hat mit 2026 angekündigt, Restriktionen auf den Export von Silber einzuführen. China ist der größte oder zweitgrößte, weiß ich jetzt gar nicht, Produzent von Silber weltweit und dementsprechend ist das schon sehr, sehr wichtig, diese Produktion. Und wenn die wegfällt, hat man mit Mexiko den größten Produzenten, der jetzt auch nicht im politischen Westen situiert ist. Das heißt, man hat da auch jetzt nicht gerade den größten Freund, den man sogar mit einer großen Wand ausschließt. Und ja, ich sehe es halt schwierig. Und wenn, um jetzt auf das Thema noch zurückzukommen, wo ist das Ende? Wenn die Papiermärkte überleben, dann denke ich, $150 ist das Ende. Mhm. Und sollte es die Comics zerreißen, beziehungsweise die Preisfindung in den physischen Markt wechseln, dann, ja, ich weiß es nicht. Also weit, weit höher.
Aber ich hätte dann quasi eine Trade-Idee für dich. Da müsstest du ja eigentlich long zum Beispiel den SLVR gehen, der physisch hinterlegt ist. Also physisch ist Silber
SLVR, und den kenne ich gar nicht.
Na, Sprott Silber und
so. Miners. Ja. Ja, den kann ich leider, also den Sprott Physical Silver Trust, den können wir in Europa leider nicht zeichnen. Der hat keine Vertriebszulassung für Europa.
Ja, mit Optionen, wenn er Optionen hat, ging es
ja,
definitiv.
Das wird
zum SLV. Ich blende mal den Chart an, den Ratio-Chart vielleicht. Ich meine, ich weiß nicht, was da 2025 jetzt passiert. Das ist auch eine spontane Idee, war jetzt nicht abgesprochen vorher. Da gab es irgendwie ein Gap nach oben. Aber wenn ich den SLVR durch den SLV nehme, also das Ratio bilde, müsste ich davon eigentlich ja profitieren. Ich muss ja nicht den SLVR nehmen. Ich weiß, kennst du noch jemanden, der physisch hinterlegt ist? Noch an ETF?
Ja. Eigentlich nur der Sprott Physical Silver. Euwax 2, das ist aber Gold. Und sonst kann ich es bei keinem hundertprozentig sagen. X-Trackers vielleicht noch, aber da bin ich mir auch nicht sicher.
Okay, du der nächste Sache. Aber definitiv ein spannender Trade wäre das dann, weil dann würdest du genau darauf setzen, dass das Spread auseinandergeht. Wenn alles so bleibt, wie es ist, wird da nicht viel passieren normalerweise. Also wir schwanken natürlich trotzdem ein bisschen zwischen SLV und SLVR hier, warum auch immer. Und ja, definitiv eine geniale Trade-Idee, glaube ich.
Ja, das ist wirklich spannend. Und das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Das könnte man sich wirklich im Detail anschauen. Die Schwankungen werden deshalb wahrscheinlich kommen, weil der Sprott Physical Silver Trust ja wirklich physische Unzen kaufen muss und dementsprechend handelt er manchmal über oder unter Net Asset Value. Mhm. Und dementsprechend gibt es da auch Arbitrage-Möglichkeiten theoretisch. Ja, ich würde sagen, das vertiefen wir.
Sehr gut. Ja, das freut mich. Hast du eine Aufgabe mitbekommen übers Wochenende? Schön. Super. Ja, cool.
Hast du charttechnisch da, wie kann man das ein bisschen der Folter heißen? Kann man da charttechnisch irgendwas extrapolieren mit irgendwelchen Fibonacci-Extensions oder wie auch immer?
Measured Move Target. Ja, das kann man alles machen, aber ich sehe das jetzt da bei diesem Anstieg, der, ja, also ich sehe halt immer, also wenn ich blende den Chart vielleicht nochmal kurz ein, aber ich sehe halt immer so, wir haben immer Anstieg, haben kurze Erholung, so da gehen wir seitwärts, Anstieg, kurze Erholung. Jetzt muss man sich halt anschauen, wie lange das weitergeht, aber ich, für mich ist halt das unvorhersehbar, weil, wie gesagt, die fundamentalen Komponenten, die du da ja am Schirm hast, kommen da dazu und ich glaube nicht, dass man da mit Fibonacci, ja, man könnte das mit Fibonacci Extensions machen, aber welchen Rücksetzer soll ich denn jetzt nehmen? Den kleinen da, dann könnte ich das natürlich definitiv tun, ja, aber ich sehe das jetzt nicht wirklich aussagekräftig, wenn ich da diesen kleinen, was war denn das für, das war ja nicht einmal, wie viel ist denn das? Schauen wir mal. Ja, 11%, gut, könnte ich jetzt sagen, ich nehme das als Rücksetzer und nehme mal den Anstieg von hier unten nach oben und gehe dann hier runter und dann könnte ich das messen. Also momentan wären wir gerade am 78er. Ja, ich sehe da nicht viel Sinn darin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe es wie du, ich genieße einfach, dass das nach oben gehen. Ich sehe es langfristig positiv. Es gibt jetzt keinen Grund, da irgendwie irgendwas zu machen, meiner Meinung nach. Man sieht auch, dass das vor allem im Future der Anteil, der Umsatz massiv steigt. Also ja, definitiv. Ich meine, wenn man am Weg nach oben mal Gewinne mitnehmen will, kann man das ohne weiteres mal ab und zu tun. Ich habe ein relativ hohes Silber-Exposure. Da kann ich mal Gedanken machen. Ich werde jetzt da aus steuerlichen Gründen nicht gravierend viel tun dieses Jahr noch. Also das wird dann eher nächstes Jahr sein.
Wenn du da vielleicht kurz zu mir überschwenken magst, gibt es da vielleicht noch zwei spannende Themen. Und zwar haben wir hier auf meinem Substack eingeblendet die Auslieferungsmonate, die Top 10 Auslieferungsmonate an der Comex. Und das sieht man halt auch schön, wenn wir immer von physischem Druck reden. Wir haben hier 2., 3., 4., 5. Platz ist aus 2025 und der 9. Platz auch nochmal aus 2025. Das heißt, wir haben 5 der 10 besten Auslieferungsmonate in 2025, in diesem Jahr. Da sieht man halt, wie viele Leute wirklich physisch die Hände auf ihr Metall haben wollen. Und beim Dezember sind wir gerade erst einmal am 18. angelangt oder 19. Und wir haben da noch ein Drittel in dem Monat. Dementsprechend kann da noch einiges passieren. Also ich glaube auch, dass wir da eventuell sogar noch auf den ersten Platz vorrutschen können mit den Auslieferungen an der Comex. Und das zeigt natürlich, wie diese physische Nachfrage einfach durch die Decke geht.
Und ja, übrigens ganz kurz, wer sich fragt, was Platz 1 war, dann blende ich den Chart kurz ein. Der sieht nämlich so ähnlich aus wie der momentane. Platz 1 war der Juli 2020 und das war dieser Move nach oben hier.
Genau. Und das ist genau das, was wir sehen. Das war nach Corona, war das diese Parabola, die dann eben von Benham, ich habe den Vornamen vergessen, der damals CFTC-Chef war, Scott Benham, glaube ich. Egal. Wie auch immer. Der hat damals sogar live im Fernsehen gesagt, we were able to tamp down the silver price. Also quasi, wir haben es geschafft, den Silberpreis zu dämpfen, bevor irgendwas Schlimmeres passiert ist. Und mit schlimmer hat er eben gemeint, einen Short Squeeze, weil die Banken short sind. Mhm. Und da hat man es noch geschafft und jetzt schafft man es nicht mehr. Also man schafft es einfach nicht mehr, durch Spoofing oder andere Marktmanipulationen den Preis unten zu halten. Und es gibt schon Gerüchte von ersten Margin Calls über 40 Milliarden Dollar beim JP Morgan. Nicht bestätigte Gerüchte, das heißt Disclaimer an dieser Stelle. Aber es gibt auch schon OTC-Settlements, also Over-the-Counter, außerhalb vom Markt, die dann natürlich nicht preisbewegend sind. Aber ich denke, es ist ein Kick the Can down the road. Das System kriegt Risse und ich glaube, es wird auch zerreißen unter diesem physischen Druck, vor allem wenn China. Die Asiaten kriegen das ja auch mit, die wissen das ja. Das ist ja nichts, was ich da irgendwie als Analyst alleine rausfinde, ne? als Investigativjournalist oder so. Natürlich kriegen das der politische Osten mit. Es ist in Wahrheit auch ein Wirtschaftskrieg auf einer Ebene der Edelmetalle. Also man kann, der politische Westen ist hier verwundbar, indem er sich einfach 400-fach überhebelt hat am Edelmetallmarkt. Es ist so. Anders kann man es nicht sagen. Und wenn ich ein Asiate wäre oder wenn ich China wäre und ich möchte einen indirekten wirtschaftlichen Krieg führen, dann würde ich ihn genau über den Edelmetallmarkt starten. Es ist einfach so. Und noch dazu meine Bilanz stärken, ne? Weil ich krieg Dollar-Assets raus, ich krieg harte Assets rein, Edelmetalle, die steigen dadurch sogar noch im Wert. Ich gewinne ja auf drei verschiedenen Seiten. Ne? Ja. Also für mich einfach nur, ja.
Spannend auf jeden Fall. Wir werden das weiter hier in diesem Podcast natürlich beleuchten. Super. Ein Wert, der mir immer wieder ins Auge sticht, wo ich ein sehr, sehr kleines Exposure habe und überlege, dieses Exposure auszubauen, was aber ein bisschen kritisch ist, weil es halt ein Rohstoff ist natürlich, also kein Edelmetall, sondern ein Rohstoff und weil es halt sehr konjunkturabhängig ist und wenn die Konjunktur runtergeht, dann wird das sicher auch leiden, ist Kupfer. Ich meine, ich kenne deine Meinung zu Kupfer nicht, Dominik, wir haben noch nicht drüber geplaudert, aber wenn ich mal den Chart von Kupfer anschaue, gut, dann haben wir da hier die Verwerfungen aufgrund der Zölle, wenn man das mal ausblendet, dann sind wir wieder auf dem Weg zu einem, zumindest einem neuen Hoch, ich weiß gar nicht, ja, es ist definitiv dann All-Time-High vermutlich. Also wir sind auf Schlusskursbasis, sind wir schon im Monatschart, mehr oder weniger. Also das ist definitiv für mich auch ein spannendes Metall, das jetzt hier den Ausbruch nach oben hier geschafft hat, jetzt hier wieder so eine kleine Box gebildet hat und heute scheint wieder der Ausbruch zu kommen. Also ich überlege heute oder nächste Woche mein Exposure im Kupferbereich ein bisschen zu erhöhen. Wie siehst du das?
Ja, ich muss sagen, ich habe keine große Meinung zu Kupfer. Michael Hartnett von der Bank of America hat letztens gesagt, kannst du auch kurz einblenden bei mir, wenn du magst, ist auf Bloomberg ein kleiner Auszug, dass alle möglichen Rohstoffe bald genauso ausschauen wie die Edelmetalle, nämlich Hockeystick nach oben. Und da redet er spricht hauptsächlich von Energierohstoffen, Öl und so weiter, aber es sind auch weitreichende Rohstoffe gemeint, eben wie Kupfer. Kupfer ist halt sehr, sehr konjunkturanfällig. Das heißt, sollten wir in die Rezession rutschen in den USA, ist es halt die Frage. Entschuldigung. Und die Frage ist halt auch immer, wo kommt das Geld her für den nächsten Boom? Ne? Und du musst halt wirklich an konjunkturtechnisch denken, dass wir da einen großen Boom vor uns haben. Theoretisch sind wir technisch in der Rezession in den USA. Man überkleistert es nur mit frischem Geld, also man druckt sich quasi aus der Rezession raus. Ist natürlich eine Asset Price Inflation. Mal schauen, was mit Kupfer passiert. Ich bin gar nicht long, ich habe auch keinen einzigen Miner im Portfolio. Habe da auch sehr, sehr wenig Meinung dazu. Ich liebäugle eher mit Öl derzeit.
Aber Öl ist halt so wieder die Frage, also die guten Ölfirmen sind schon sehr gut gelaufen, meiner Meinung nach. Also da kann man eher nur auf Nachzügler setzen. Weiß ich nicht, ob das so der richtige Weg ist, aber natürlich mit Öl als ETN oder als Future glaube ich auch definitiv, dass das werden kann, obwohl Öl im Moment ein bisschen unter Druck steht. Aber da passt jetzt vielleicht das Venezuela-Thema ganz kurz rein. Ich meine, wir haben beide keine ausgeprägte Meinung dazu, aber wird es einen Krieg geben zwischen USA und Venezuela, deiner Meinung nach?
Wie du richtig sagst, ich habe da auch keine ausgeprägte Meinung dazu. Ich denke, dass es da weiter zu Reibereien kommen wird und ich denke auch, also Trump macht sowas nicht ohne Grund. Er macht da auch keine halben Sachen, denke ich. Ich denke schon, dass es da irgendwie zu Verwerfungen kommen könnte. Aber das ist mal so viel Spekulation da drinnen und ob sich das dann wirklich auf den Ölpreis auswirkt am Ende. Es sollte theoretisch, es sollte sich auswirken, aber weiß ich nicht, dann wird da wieder die Produktion im von der OPEC wieder hochgeschraubt und dann ist das wieder ein kurzes Spektakel. Ich kann es halt sehr schwer. Es sind so viele Stellschrauben, die da wichtig wären, dass da wirklich im Ölpreis signifikant was nach oben passiert. Trotzdem kaufe ich halt gerne Assets, die sehr günstig sind und $55 Öl finde ich jetzt nicht teuer.
Absolut. Ich freue mich an der Tankstelle auf jeden Fall.
Ja, wird es da überhaupt runtergerechnet? Ich meine, ich habe kein Auto, aber...
Ja, es ist schon. Also es ist jetzt natürlich nicht so wie der Ölpreis, also aber man merkt schon, dass es jetzt wieder ein bisschen günstiger ist natürlich. Ja gut, so viel fahre ich eh nicht Auto, aber man merkt schon immer wieder, genau. So ist es. Sehr cool, Dominik. Also dann hätten wir die Rohstoffe durch oder hättest du zu Edelmetallen oder Rohstoffen noch irgendwas Signifikantes hinzuzufügen?
Vielleicht wollen wir kurz auf Platinum schauen, wenn du den Chart aufrufen möchtest. Ja, Platinum ist wirklich spannend, Palladium ist wirklich spannend. Wir haben da mit Silber und mit Platinum haben wir über 100% gemacht dieses Jahr im Spotpreis. Also wirklich fantastische Bewegungen, die Assets, die sich am besten bewegt haben das Jahr. Und ich habe jetzt gerade mit dem Vertriebsleiter von der Cashflow-Konferenz auch geschrieben, der mich angeschrieben hat, dass das Feedback so gut war von meinem Vortrag auf der Cashflow-Konferenz letztes Jahr, vor allem vom Deep Dive, da ging es um Silber. Und wir haben das ja auch sogar vorher im März in unserer Edelmetall-Masterclass Nummer 1 haben wir beide Assets auch vorgestellt, haben gesagt, die werden nachziehen. Und ja, ich denke, wir haben das wirklich top getroffen. Und wie siehst du Platinum und Palladium charttechnisch? Also denkst du, dass das Platinum weiter steigen kann? Oder?
Also ja, wir stehen halt jetzt vor der 2000. Das ist so eine psychologische Marke immer wieder mal. Also diese runden Zahlen sind halt immer meistens eher Widerstand. Also ich würde mich jetzt tatsächlich freuen, wenn Palladium jetzt hier dran bleibt an den 2000, aber sich da seitwärts bewegt eigentlich. Also ich zeige es vielleicht nochmal kurz im Chart, dass man hier jetzt da, also hier oben ist die 2000, wir sind knapp dran, also wir waren ganz knapp dran schon. Und dass der Chart hier sich jetzt mal ein bisschen seitwärts bewegt, um Kraft zu sammeln für den nächsten Ausbruch. Also das wäre jetzt charttechnisch meiner Meinung nach das richtige Signal. Ähnlich wie wir es da gehabt haben, da haben wir diese Bullenflagge, die langfristige hier gehabt und haben uns da oben festgekrallt und irgendwann ist das Ganze nach oben explodiert. Und solche charttechnischen Situationen liebe ich natürlich sehr. Ich habe es bei Platinum nicht gehandelt, weil Platinum wahnsinnig schwer physisch zu handeln ist, meiner Meinung nach. Und das ist so ein bisschen das große Problem. Auch Palladium übrigens. Und deswegen ist es ein bisschen schwieriger. Aber wir sind ja, also sowohl du wie ich, wir sind ja in Sibania investiert. Die haben ja jetzt nicht ganz so diesen Kursanstieg mitgenommen, da hätte ich mir fast ein bisschen mehr erwartet, aber die sind vorher halt schon sehr gut gelaufen, muss man auch dazu sagen. Aber für mich wäre das optimale Szenario und ich sehe, dass also dadurch, dass das Platinum das immer mehr klar wird und sich durchsetzt, dass das Platinum ja ein bisschen gescholten wurde, weil sie in den Katalysatoren drinnen waren. Gut, jetzt haben wir noch dazu, dass das Verbrenner aus, das doch nicht so in der Form kommt, wie es hätte kommen sollen. Das heißt, Katalysatoren werden auch noch länger interessant bleiben. Wir werden in die Wasserstofftechnologie forcieren, wo es ein wichtiger Faktor ist und in einigen anderen Bereichen noch. Also ich mache mir um Platinum definitiv keine Sorgen und wenn man sich den Chart anschaut, dann ist das ja schon sehr, sehr stark. Wir sind noch nicht auf All-Time-High, das All-Time-High wäre auf so rund roundabout 2300 US-Dollar, aber das ist definitiv schon sehr, sehr stark und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn bei 2000 jetzt ein bisschen eine Seitwärtsbewegung kommt und dann es weitergeht. Was ist dein Take auf Platinum?
Ja, also umso stärker Gold und Silber ansteigen, und ich bin ja weiter bullisch auf beide Assets, umso stärker wird genauso Palladium im Windschatten mitgezogen und Platinum, weil irgendwann die Leute sagen, gut, jetzt ist Gold so gut gestiegen, es ist Silber schon so gut angezogen, was ist noch, welches Edelmetall hat sich noch nicht bewegt? Und dann fallen die Augen einfach auf Platinum und es ist ein monetäres Edelmetall und dementsprechend steht das da genauso im Windschatten. Genauso habe ich auch antizipiert mit dem ersten Gold-Breakout schon, dass Platinum mitziehen wird. Spät, aber es wird tun. Und deshalb waren wir auch so früh drinnen. Also wir haben ja Sibania am Boden gesniped und auch physisches Platinum. Wie auch immer, genug des Eigenlobes. Das wird definitiv so weitergehen. Also ich geopolitisch vor allem sehe ich es einfach weitergehen. Und wenn Silber komplett zerreißt, dann wird Platinum auch seinen Teil dazu beitragen und mitgehen.
Super. Dann ja, hätten wir das vielleicht noch ein kurzer Blick, weil auch da immer wieder Fragen an uns herangetragen werden, ein kurzer Blick auf die Kryptos. Da sieht es ein bisschen bitterer aus, zumindest vorerst mal. Da gibt es ja die verschiedensten Meinungen. Ich habe mir das auch ein bisschen im Zug nach Linz durchgeschaut. Also wenn man sich jetzt hier zum Beispiel Bitcoin anschaut, sieht man schön, dass es hier für mich jetzt eine Auflösung einer Bärenflagge war. Heute geht es zwar wieder um 2,86% nach oben, aber sieht doch eher bearish aus für mich. Man sieht auch, dass die Umsätze, die roten Umsätze hier in diesem Bereich weit, weit höher sind wie die grünen, können nicht annähernd mithalten, die Aufwärtstage mit den Abwärtstagen vom Umsatz her. Also ich sehe das momentan zumindest weiter bearish. Bei Ethereum liegen wir an ganz wichtigen charttechnischen Unterstützung bei 2800. Bei Solana liegen wir an der ganz wichtigen charttechnischen Unterstützung bei 120. Also das ist schon alles sehr, sehr kritisch im Moment. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass ich sage, das ist schon der Kryptowinter. Also es kann durchaus nochmal nach oben gehen. So düster würde ich es nicht sehen. Aber vor allem, wenn bei Ethereum die 2800 fallen und wenn bei Solana die 120 nachhaltig fallen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das zumindest für die Altcoins einmal eher problematisch wird. Was ist dein Take auf die Kryptos?
Ja, ich bin bearish, du weißt das schon lange. Also bei 120.000 Short gegangen, hat top funktioniert. Habe bei 85.000, glaube ich, die Shorts aufgelöst. Bin jetzt neutral, also nicht im Markt investiert dementsprechend und warte auf weitere Einstiegskurse. Ich bin weiter bearish, short aber nicht mehr, weil das CRV auf den Levels einfach nicht mehr gegeben ist, für mich zumindest. Ja, ich finde halt Solana zum Beispiel spannend, da sind wir schon 50% vom Top weg. Das ist halt schon, ich stelle mir dann die Frage, wann kaufe ich wieder ein? Ne? Und umso kleiner der Coin, umso höher die Schwankung, meiner Ansicht nach. Dementsprechend gestehe ich Solana da auch noch ein bisschen an Verfall zu, nach unten. Aber ab 70% muss ich dann schon überlegen, ob ich da nicht wieder Tranchen reinlege in den Markt.
Ja, also ich denke auch mit einer ersten Tranche kann man durchaus beginnen, wenn sich das da unten stabilisiert, aber das ist halt bei Kryptos, wie du sagst, das ist halt dann meistens keine Stabilisation, sondern es geht dann rocketdumsgeartig nach oben und dann wird's wieder schwieriger, klarerweise.
Ich habe sogar eine Buy-and-Hold-Position von Solana, eine kleine, die ist über 100% im Plus noch, aber ja, auf den Levels würde ich dann, wenn ich mit der auf plus minus null bin, da würde ich schon wieder einsteigen, muss ich sagen. Also das wären noch einmal 50% von da, also minus 75% vom Top weg dann. Da muss ich dann schon überlegen. Ich habe jetzt die charttechnischen Marken nicht im Kopf, aber bei minus 75% vom Top müsste ich dann schon, glaube ich, wieder einsteigen.
Ja, wir werden es da besprechen. Du wirst es hier verraten.
Ich werde es ganz bestimmt verraten, wenn es soweit ist, ja.
Gut, dann Dominik, hast du noch Themen in deinem Substack, die du bequatschen willst?
Also was ich ganz spannend finde, heute 19.12., wir haben Triple Witching, wir haben großen Verfallstag. Magst du uns vielleicht kurz einmal abholen, was passiert am großen Verfallstag? Da ist jetzt nichts zum Einblenden.
Okay, aber am großen Verfallstag, ja natürlich, am großen,
also was dreifach genau, was verfällt?
Es verfallen Optionen und Futures-Kontrakte und zwar dreifach, nämlich die wöchentlichen, die monatlichen und die quartalsweisen. Und das kommt halt immer alle drei Monate, also einmal im Quartal. Am dritten Freitag des letzten Monats des Quartals kommt das halt immer zusammen. Da haben wir eben diesen dreifachen Verfallstag und das ist halt, das muss jetzt nicht von hoher Volatilität geprägt sein. Es kann aber vor allem in einzelnen Underlyings von hoher Volatilität geprägt sein. Es ist der Tag, an dem sich die Market Maker dann wieder glattstellen müssen und an dem die neuen Positionen aufgemacht werden für die zukünftigen Kontrakte. Das passiert natürlich schon die Tage davor auch, keine Frage. Aber es ist halt. Ja, sehr gerne. Und das ist halt da ist es immer ein bisschen ruppiger, sage ich jetzt mal. Deswegen halte ich heute auch die Füße still.
Genau, das Ganze nennt sich Hexensabbat.
Genau.
Und es führt halt dann teilweise zu Verwerfungen bzw. höherer Volatilität. Plus, jetzt haben wir ja in Japan die Zinserhöhung gehabt. Also ich bin heute auch ein bisschen auf der Bremse. Ich habe sogar die Hedges ein bisschen hochgezogen. Bin jetzt ein bisschen mehr gehedged als sonst im Gesamtmarkt. Einfach um ja mal abzuwarten, was da jetzt in einer Dreiviertelstunde bei der Börsenöffnung passiert. Derzeit schaut alles sehr ruhig aus, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wo der WIX steht, aber
warte, ich sag's dir gleich, der WIX, ja, aber das ist eh schon. Ist leistend, der WIX.
16,4, also das ist jetzt überhaupt komplett unaufgeregt. Schauen wir mal, was dann nach Börseneröffnung passiert, aber derzeit schaut's noch sehr, sehr normal aus.
Ja, also es heißt ja, Hexensabbat heißt jetzt nicht das, was sein muss, aber es kann halt vor allem in einzelnen Werten immer wieder hochvolatil werden. weil sich eben gewisse Positionen eingedeckt werden müssen. Das muss man dann halt schnell machen in der Regel. Also ja, aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwas explodieren muss, aber es schadet auch nicht, wenn man an solchen Tagen die Füße stillhält. Es gibt auch genügend andere Tage, wo man was machen kann.
Genau, ich habe zufälligerweise in 1,5 Stunden eine Weihnachtsfeier, dementsprechend bin ich sowieso nicht vor den Schirmen und lass die Börse Börse sein.
Nur am Feiern der Mensch, wirklich, das ist ein Wahnsinn. Ne?
Ja.
Genau. Ja. Ja, mit mir trinkst du nichts mehr, wir trinken hier nur noch Wasser, jetzt bist du fremd trinken.
Ja. Ich gehe fremd trinken, genau. Na, wir werden es schon wieder schaffen. Wir haben ja letzte Woche oder vorletzte Woche einiges feiern dürfen wir zwar.
Ja, absolut, absolut, so ist es. Gut, wir hätten noch Zeit genug, Dominik. Wir haben 40 Minuten sind um. Wollen wir vielleicht doch dieses Mal schon über die Black Swan-Möglichkeiten sprechen und darüber diskutieren, was ich so herausgefunden habe?
Gerne, ich freue mich.
Gut, also ich hab ein paar Szenarien raus. Ich halte jetzt nicht alle für ganz realistisch, aber sie können durchaus sein. Das erste ist was, wo ich ehrlich sagen muss, hatte ich so jetzt gar nicht am Schirm. Du hast es aber auch schon ein paar Mal in diesem Podcast erwähnt, glaube ich, nämlich das Platzen der Commercial Real Estate Bombe. Auch die 1,5 Billionen Wand genannt. 2026 erreichen gewerbliche Immobilienkredite in den USA und Europa ein historisches Fälligkeitsvolumen. Die sogenannte Maturity Wall von über 1,5 Billionen US-Dollar. Das hat den Grund, dass viele Kredite eben in der Niedrigzinsphase 2016 bis 2021 vergeben wurden und jetzt eben entweder nach 10 oder nach 5 Jahren zur Refinanzierung anstehen. Und für viele Bürotürme und Einkaufszentren ist das einfach mathematisch unmöglich, also zumindest das profitabel zu tun. Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, wenn sowas kommt, dann könnte jetzt wirklich eine Welle von Zahlungsausfällen bei den Gewerbeimmobilien kommen. Das würde die Folge haben, dass zumindest kleinere bzw. mittelgroße Regionalbanken in den USA bzw. spezialisierte Banken auf den Immobiliensektor in die Klemme führen und dann mir dadurch eine Kreditklemme kommt. Ja, wie realistisch hältst du das?
Ich halte es für absolut realistisch, weil es schon am Platzen ist. Wir sehen es schon in den ersten Kredittranchen. Wer sich erinnert an 2008, da hatten wir auch den Häusermarkt, den es zerrissen hat. Das war aber der Retail-Markt. Und diesmal ist es der Commercial-Markt. Wer sich auch damals erinnern kann an die sogenannten Mortgage-Backed Securities, MBS, das sind quasi hypothekenbesicherte Derivate, wo quasi solche Kredite zusammengebündelt werden in größere Pakete und dann in Tranchen abverkauft werden. Und jede Tranche kriegt dann ein Rating und dann gibt es halt die Triple B-Margen, die Double Bs und die As und die Double As, Triple As und so weiter. Und die A-Tranchen sind natürlich die stabilsten, die sichersten und die Triple Bs zum Beispiel sind halt der Junk, also das, was als erstes ausfällt. Und wir sehen es dasselbe in den Mortgage-Backed Securities 2008, sehen wir jetzt auch in den Commercial Mortgage-Backed Securities, CMBS, sehen wir sogar schon die AAA-Tranchen ausfallen. Nicht nur die Junk-Tranchen mit BBB, es sind schon die ersten AAA-Tranchen ausgefallen. Und das spiegelt sich so wieder, dass in San Francisco zum Beispiel unter anderem 80-stöckige Commercial Buildings, also Bürogebäude, um $1 den Besitzer wechseln. Ganze Gebäude wechseln um $1 den Besitzer, weil die Kredite, die auf diesem Gebäude lasten, so scheiße sind, Entschuldigung das Wort, aber die sind so schlecht, dass sie den kompletten Wert des Gebäudes vernichten und dementsprechend wechselt das um $1 den Besitzer. Das sind genau diese Kredite, die refinanziert werden müssen, wie du sagst, die zu Niedrigzinsen abgeschlossen wurden, jetzt gerollt werden müssen, prolongiert werden müssen zu einem 4-5-fachen Zinssatz. Und das bedeutet natürlich die 4-5-fache Zinslast dann pro Monat, die natürlich dann irgendwer nicht mehr stemmen kann. Genau, das ist mein Take dazu.
Gut, also Möglichkeit Nummer 1. Ich kann es nicht einschätzen. Ich kann dem aber sehr folgen, was ich erzählt habe und was du hier erzählt hast, definitiv. Black Swan Nummer 2. Trommelwirbel. Wir hätten es von hinten machen sollen, aber egal. Der KI-Desolarisierungscrash. Also, wir haben es ja schon öfters besprochen in diesem Podcast, wahnsinnige CapEx, also wahnsinnige Investitionen in KI-Infrastruktur, Nvidia-Chips, Rechenzentren, die Energieversorgung drumherum, ganze Atomkraftwerke werden wiedereröffnet, neu gebaut, schieß mich tot. Und momentan wirft das Ganze halt noch keine Gewinne ab, definitiv nicht. Und jetzt da kann man natürlich sagen, wird das überhaupt jemals Gewinne abwerfen? kaufen, weil so einen Nvidia-Chip, der hält jetzt ja nicht 30 Jahre, sondern der ist ja nach 4-5 Jahren eigentlich zumindest hinten nach, vielleicht nicht, also ist definitiv nicht unbrauchbar, aber hinten nach. Und ja, wenn sich also momentan geht man einfach davon aus, dass sich die KI-Firmen das refinanzieren können mit den Einnahmen, die sie daraus haben. Das ist momentan der Take. Dieser Take bröckelt auch schon ein bisschen. Wir hatten ja in den vergangenen Wochen Oracle, die massiv in Probleme gekommen sind und dergleichen mehr. Wenn das irgendwann komplett sich dreht, dann würde ich jetzt nicht sagen, dass wir einen Dotcom-Crash haben, weil ein Dotcom-Crash waren das wirkliche, jetzt hast du schon ein schlimmes Wort gesagt, das kann ich auch sagen, Brunzbuden. Also das war ja wirklich komplett ohne Geschäftsmodell. Das sehe ich jetzt bei den KI-Firmen nicht. Aber nichtsdestotrotz, gerade wenn sich die großen Player, und es sind ja die großen Player im Markt, die da am meisten fallen können. Wenn die fallen, dann sehen wir natürlich auch einen Crash in den Märkten. Und das könnte definitiv spannend sein. Du bereitest deinen Monitor vor, sehe ich, dann teile ich den mal.
Genau, Dotcom-Crash nämlich. Nämlich im Jahr 2000, das ist die Amazon-Aktie. Und Amazon hat im Jahr 2000 95% ihrer Marktkapitalisierung verloren, Spitze. Und das möchte ich halt in dem Kontext auch sagen, also es ist damals nicht die Frage gestellt worden, ob das Internet die Welt verändert. Okay, ist doch gestellt worden die Frage. Am Ende hat es die Welt verändert, so wie wir es noch nie gesehen haben vorher. Die Frage, ob KI die Welt verändert, die stellt sich nicht. Das tut sie hundertprozentig. Aber es gibt immer Hype-Cycle in einer neuen Technologie, wie auch eben 2000 und eben auch jetzt, wo diese Blasen aufgebläht werden. Dementsprechend sehr, sehr viele Kosten dem gegenüberstehen, wo du noch keine Einnahmen hast. Und dann fällt das irgendwann in sich zusammen. Amazon ist heute eine der größten Aktien weltweit, hat aber trotzdem im Dotcom-Crash 95% verloren. Was ich damit sagen möchte, ist, diese Aktien können 98% ihrer Marktkapitalisierung verlieren und dann aber performen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und ich brauche die Amazon-Geschichte jetzt nicht weiter erläutern, ne? wo das hingeht. Da nach oben. Also du siehst ja den Dotcom-Crash in Wahrheit gar nicht mehr. Ne? Ja. Aber was man halt auch sagen muss, wenn man im Peak Dotcom investiert war,
hat es lange gedauert, ja.
Dann warst du im Oktober 2009 plus minus null. Also 9 Jahre, 10 Jahre hast du dann gewartet, dass du plus minus null rauskommst. Und ich sehe das halt sehr, sehr ähnlich. Also ich sehe schon, dass wir da massiv überhyped sind. Und ich sehe das schon, dass da die Luft rausgehen wird. Es gibt die Befragung, die Frage der Bestromung von diesen ganzen KI-Zentren, die keiner beantworten kann. Es werden KI-Zentren gebaut, keiner kann es bestromen. Und es sind so viele Dinge offen. Es gibt auch derzeit einfach keinen Umsatz, die diese KI-Tools einbringen. Und die Rechenzentren kosten Millionen. Und wie du sagst, die Chips werden schneller alt als Gebrauchtwagen. Also ich sehe da schon massive Probleme. Ich denke, dass das platzen wird. Ich glaube auch, dass es 2026 passieren wird. Aber ja, das werden wir dann sehen, ob das wirklich kommt. Also ich glaube, der Black Swan hat eine reale Kraft und eine große Probabilität auch einzutreten.
Ja, vor allem auf die Gesamtmärkte. Ich meine, ich sehe jetzt nicht, dass eine Microsoft oder eine 95% fällt. Also das sehe ich nicht. Das ist, Amazon war ja damals auch ein Startup, aber wie du sagst, also wenn jetzt Anthropic zum Beispiel noch den Boom nutzt und an die Börse kommt, wenn ChatGPT, also OpenAI natürlich an die Börse kommt, da kann es natürlich schon noch sich zu Verwerfungen führen. Mich macht das auch ein bisschen skeptisch, dass sich die jetzt alle so beeilen, an die Börse zu kommen. Ja, also die sehen ja das auch dahinschwinden ein bisschen, logischerweise, diesen ganzen Hype. Und wenn sich diese Annahme dreht, die ich vorher beschrieben habe, dann sehe ich das auch. Ich würde jetzt aber sagen, dass ich, wenn ich mir eine Amazon, die natürlich auch im KI-Bereich ein bisschen, oder was ist ein bisschen mit, die mitspielt definitiv, wenn ich mal eine Microsoft anschaue und so weiter, dann mache ich mir da jetzt keine Sorgen, dass die 95% fallen. Also das sicher nicht, aber 20%, 25%, 30% kann ich durchaus sehen. Und wenn diese Unternehmen 30% abtauchen, dann wissen wir alles, was mit dem Index passiert. Ja? Also das ist definitiv da.
Ja, wenn man sich den breiten Markt anschaut, die Marktbreite ist ja lange nicht mehr vorhanden. Es performen nur mehr die Top 7 Aktien oder weiß ich nicht, sollen es von mir aus Top 10 sein oder vielleicht sogar nur Top 3. Und wenn die mal zu straucheln beginnen, der Gesamtmarkt performt da schon lange nicht mehr. Ne? Und es konzentriert sich alles auf die paar wenigen Aktien und das ist ja genauso ungesund.
Absolut, absolut. Gut, dann lass uns zu Szenario Nummer 3 kommen, der sogenannte Q-Day. Der Quantenschock. Experten warnen, dass wir uns den Tag nähern, wo Quantencomputing heutige Verschlüsselungen knacken könnte. 2026 könnte das Jahr sein. Ich halte das ein bisschen für verfrüht. Also ich Aber gut, okay, anderes Thema. Aber angeblich kann es 2026 soweit sein. Auslöser, hier ein Leak zeigt, dass die staatliche Macht, zum Beispiel China oder die USA, Blockchain-Signaturen oder Bankenverschlüsselungen entschlüsseln können. Und ja, das würde einen kompletten, also das wird dann definitiv destroyen, das Vertrauen in das digitale Finanzsystem. Kryptowährungen könnten über Nacht wertlos werden. Banktransfers weltweit würden eingefroren werden. Und bis neue Sicherheitsstandards da wären, die sozusagen dann quantenkryptosicher wären, würde es eine gleiche Zeit lang dauern. Steile These, dein Take dazu?
Ich bin absolut kein Fachmann, was Quantencomputing angeht, aber ich halte das, wie du, für sehr verfrüht. Ich glaube, da gehen noch 5 Jahre ins Land Minimum, bis wir beim Quantencomputing sind. Aber wie gesagt, ich bin da wirklich kein Experte. Und selbst wenn, dann adaptiert man die Verschlüsselungen wieder, macht sie quantensicher, auch wenn es jetzt nicht so schnell geht, aber das wird kommen. Es ist einfach ein weiterer technologischer Schritt und ich sehe da jetzt keine imminente Gefahr.
Also das sehe ich auch nicht und ich sehe es halt immer so, also diese ganzen Crash-Propheten haben halt immer ein Problem meiner Meinung nach, sie glauben, dass die Gegenseite komplett dumm ist, ja? Und das ist ja nicht der Fall. Ja, also es sind ja da auch intelligente Menschen in den Banken, intelligente Menschen am Kryptosektor sowieso, glaube ich, sehr technikaffine Menschen. Ja, du weißt schon, bei Banken hast du ein bisschen ein Problem mit Intelligenz, aber ich entschuldige mich hiermit bei allen Bankangestellten, die diesen Podcast hören. Aber ja, also ich sehe das auch so, dass das selbst wenn es kommen sollte, wird man ein bisschen besser darauf vorbereitet sein und auch da sind die Technologien, glaube ich, meiner Meinung nach noch nicht so weit. So, Punkt Nummer 4 könnte bei dir jetzt wieder offene Türen einrennen, vermutlich. Die Rückkehr zur Euro-Krise heißt die Überschrift.
Ja, das ist einer meiner liebsten schwarze Schwerter.
So. Das war mal klar, dass da jetzt ein Achter ins Hosen von meinem Zuhörer geht. Also 2026 treten neue EU-Fiskalregeln und politische Realitäten voll in Kraft. Deutschland könnte aufgrund seiner Schuldenbremse fiskalisch konservativ bleiben, während Länder wie Frankreich oder Italien unter hohen Zinslasten ächzen. Auslöser für den Black Swan könnte da jetzt zum Beispiel sein, ein politischer Schock in einem hochverschuldeten EU-Land, zum Beispiel ein Wahlsieg von Euroskeptikern. Und das führt dazu, dass der Anleihemarkt die Zinsen für dieses Land in die Höhe treibt und der Crash wäre dann sozusagen die Spreads, also die Zinsabstände zwischen deutschen Bundesanleihen und, wenn man das jetzt Südeuropa zuhört, dann will südeuropäischen Anleihen zum Beispiel explodieren. Die EZB gerät in das Dilemma zwischen Inflationsbekämpfung und Rettung einzelner Staaten. So, bitte, offene Türen offen.
Absolut reales Risiko. Bei dem Trigger bin ich anderer Meinung, also dass das jetzt durch eine Wahl von EU-Gegnern irgendwie da ausgelöst wird, das glaube ich jetzt eher nicht. Ich meine, ist möglich, aber hätte ich jetzt nicht primär am Schirm. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, was genau der Trigger am Ende sein wird, aber mit allen damit verbundenen Maßnahmen, die du da aufgezählt hast, bin ich absolut d'accord. Die Spreads von Bundesanleihen zu südländischen Papieren werden auseinandergehen und das tun sie jetzt auch schon. Und mit Frankreich sehe ich es eigentlich am ehesten. Italien ist da jetzt weitgehend einmal außen vor. Frankreich sehe ich sehr kritisch, sehr, sehr kritisch. Und das ist auch eine große Wirtschaftsnation in Europa, die ganz wichtig ist, neben Deutschland die zweitwichtigste. Ich glaube, dass es ein französischer Auslöser sein wird am Ende.
Ja, aber ich sehe das gar nicht so weit hergeholt. Macron hat ja nicht mehr allzu lang Zeit. Also, dass da dann dass der Trigger auch in Frankreich eintreten könnte, ist ja nicht allzu weit hergeholt, glaube ich.
Nein, absolut nicht. Also, ich sehe Frankreich auch als problematisch an. Und das kann dann natürlich zu größeren Verwerfungen führen. Italien hat ja jetzt vor kurzem auch die Frage in den Ring geworfen, die natürlich sowas auch anstoßen könnte. Wem gehören die Goldguthaben bei der Europäischen Nationalbank? Und die Frage ist absolut berechtigt. Gehören sie dem Volk? Gehören sie der EU? Wem gehört das? Ne? Und das impliziert natürlich, dass man das dann heimholen würde, wenn es dem Volke denn gehöre. Ne? Und dass man das halt daheim bunkert. Aber das sind halt, man hat eh auf EU-Seite dann versucht, sofort dagegen zu steuern. Und zu sagen, das ist eine Frage, die man so nicht stellen kann. Ganz spannend. Also ich glaube, dass es da zu massiven Verwerfungen kommt. Und wenn man sich die Target-3-Salden anschaut zum Beispiel, also Deutschland ist Nettozahler und das wird über diese sogenannten Target-Salden, wird da quasi über die Ländergrenzen quasi angeschrieben, wenn man es so nennen will, vereinfacht gesagt. Und ich glaube, es sind 1,2 Milliarden, also 1,2 Billionen, die Südstaaten den Deutschen schulden mittlerweile über diese Tage drei Salden. Ich glaube 700 Milliarden Italien und ich glaube 500 Milliarden oder 400 Milliarden Spanien oder so. Und das sind Gelder, die im Zweifelsfall nicht zurückkommen werden. Und ich sage dann immer spaßhalber, ein bisschen überspitzt oder sehr überspitzt gesagt, die Deutschen sagen ja immer, Mallorca ist ein deutsches Bundesland. Und ich glaube, das ist gar nicht so weit hergeholt, dass wenn das umfällt, dass man dann sagt, okay, dann müssen die Länder abtreten, dann wird Mallorca wirklich deutsch.
Ja, ob man Mallorca wirklich haben will, ist die andere Frage.
Das ist jetzt ein anderes Thema, aber das Fass möchte ich jetzt nicht aufmachen, ob der Ballermann so toll ist. Oder. Aber das ist natürlich auch nur lustiger, spaßhalber gemeint, das ist natürlich kein reales Szenario. Aber das sind Gelder, die nicht zurückfließen werden und das ist deutsche Enteignung im weitesten Sinne eigentlich, wenn man es ganz genau hernimmt.
Ja, also wie gesagt, definitiv so, man wird auch da Möglichkeiten finden können, um das zu kitten. Wie die ausschauen, auch da, die anderen sind ja nicht, da sitzen ja nicht auf der Gegenseite irgendwelche Leute, die dann einfach sagen, okay, wir lassen es einfach so zu. Man wird das dann
Es kann nur mit neuen Eurobonds gehen, es kann nur mit neuen Rettungspaketen gehen. Das heißt, es braucht frisches Geld, das muss aus der Druckerpresse kommen. Ja. Und die Summen, die wir da drucken müssen, um diese Rettung durchzuführen, na, was glaubst du, werden die machen? Die werden inflationär wirken, aber sowas von.
Aber ich glaube nicht, dass wir es drucken müssen, weil dann haben wir schon den digitalen Euro. Dann brauchen wir nichts mehr drucken. Ja. Aber es ist ja
noch kritisch, ich weiß schon. Du musst auch nicht wirklich drucken.
Du druckst jetzt auch schon. Alles klar. Ja, alles gut. Soll nur ein bisschen. Ich wollte dich nur kurz triggern.
Ja. Der digitale Euro, der ist ja auch verzögert. Ne? Der hätte im Oktober eigentlich starten sollen, ist jetzt verzögert bis 2027. Ich hoffe ja, dass wir ihn gar nicht kriegen, aber ich glaube, das bleibt ein Wunschtraum, also er wird eingeführt werden. Aber ja, am Ende wird es mit der Ausweitung der Währungsmenge, egal welche Währung es ist, wird es einhergehen und dementsprechend inflare, aufblasender Geldmenge. Und wenn du dem realwirtschaftlich nichts an realen Waren und Dienstleistungen gegenüberstellst, dann wirkt das per se inflationär und das wird passieren. Wir werden aus der nächsten Euro-Krise eine Inflation erzeugen.
Und wenn du, liebe Zuseherin, lieber Zuseher, dieser Inflation entgehen willst und wenn du sagst, ich bin da nicht dabei, ich lasse mich nicht inflare, dann laden wir dich recht herzlich ein, schon dich jetzt auf die Warteliste zu setzen zu einer Stunde Freiheit. Das kommt nämlich bald und unsere ersten Hub-Experts sind ongeboardet und posten hier schon fleißig herein, wie der lieber Michael Langer zum Beispiel zum Thema Optionen. Und alles, was du hier siehst, da geht es größtenteils um Sachwerte, nicht in allen Hubs, wir haben ein paar andere Hubs auch noch, aber größtenteils geht es da um Sachwerte. Also eine Stunde Freiheit.com und nix inflare bei dir persönlich. Wir laden dich recht herzlich ein.
Absolutes Herzensprojekt, Adlena.
Jawohl, freue ich mich schon riesig drauf. So, Dominik, ich würde sagen, wir haben 57 Minuten. Wir machen noch einen und den Rest, Cliffhanger, gibt es in der nächsten Podcast-Folge dieses Podcasts. Also abonnieren, lohnt sich auf jeden Fall, egal wo du gerade bist, auf YouTube, auf Spotify, auf Apple Podcasts oder wo auch immer, abonnieren. Daumen nach oben da lassen, Bewertung da lassen, wir freuen uns. Danke, danke, danke. Und damit mein letzter Take für diese Podcast-Folge ist jetzt auch, glaube ich, kein schwarzer Schwan, sondern maximal ein hellgrauer, aber die Taiwan-Blockade. Ja, also statt einer Invasion, was ein offener Krieg wäre, könnte China 2026 eine Quarantäne oder eine Zollblockade um Taiwan verhängen, um die neue taiwanesische Führung zu testen. Auslöser könnte sein, dass China erklärt einfach eine Übungszone rund um Taiwan für unbefristet und so weiter. Also das könnte der Auslöser des Black Swans sein. Mit 90% der weltweiten High-End-Halbleiterfertigung, die aus Taiwan kommt, wäre das natürlich katastrophal, logischerweise. Und schon eine Verzögerung von Wochen würde die Produktion von Autos, Smartphones, Servern weltweit stoppen und die Aktienkurse von Apple bis Tesla einbrechen lassen. Wie realistisch siehst du das?
Ja, ist ein reales Risiko. Halte ich aber so lange nicht für imminent, solange sich Amerika keinen Fehltritt erlaubt. Ich glaube, das Risiko steigt direkt proportional damit, wenn die USA wirklich in Venezuela intervenieren würden, zum Beispiel. Ich glaube, dann fällt es den Chinesen auch leichter. Ich denke halt, und das haben wir schon oft besprochen, dass den Chinesen die Zeit in die Hände spielt. Also sie müssen nicht zwingend jetzt sofort tätig werden. Amerika wird von Jahr zu Jahr geopolitisch im Kontext schwächer, meiner Ansicht nach, China stärker. Das heißt, umso später sie Taiwan wieder dem Mutterland anschließen, wie es Xi Jinping sagt, hat auch in seiner Jahresrede so gesagt, dass Taiwan sich dem Mutterland wieder anschließen wird. Ich sehe es aber so, dass sie Zeit haben und sie müssen es nicht sofort machen. Aber ja, vielleicht auch noch, Bloomberg hat ein Survey rausgebracht, was das für eine Auswirkung hätte, wenn China Taiwan annektiert, wie du richtig sagst, 70% der Semiconductors etc. Und es würde bis zu 15% vom World GDP vernichten, wenn das passieren würde. 15% vom Welt GDP.
Ja, also ich sehe das ehrlich gesagt auch mit sehr, sehr, sehr geringer Wahrscheinlichkeit, weil das, was man da im Nachgang ja auch sagen muss, dass sich China ja da ja massiv ins eigene Fleisch schneiden würde. Ja, auch China hat Baustellen mit Immobilienkrise und dergleichen mehr. Und China kann jetzt nicht brauchen, dass in der westlichen Welt die Wirtschaft zusammenbricht und damit die Handelspartner zusammenbrechen, die ja auch China viel, viel Geld bringen und damit auch Arbeitsplätze in China definitiv zerstört werden. Ich sehe Xi Jinping als sehr, sehr intelligenten, also jetzt politisch, keine politische Meinung dazu, sondern nur als intelligenten Führer. Das Pendant dazu sitzt in der USA, meiner Meinung nach. Du hast vorher so schön gesagt, Donald Trump wird sich was bei denken oder so, das glaube ich nicht immer in jedem Fall. Also ich denke, dass dort in China ein sehr, sehr intelligenter und vor allem weitsichtiger Führer sitzt, der auch mit diesen 5-Jahresplänen zum Beispiel, das würde ich mir zum Beispiel für uns auch mal wünschen hier, dass wir einen 5- oder 10-Jahresplan aufstellen, der dann auch tatsächlich in die Umsetzung kommt. Also deswegen sehe ich das, muss ich ganz ehrlich sagen, mit einem sehr geringen Risiko, weil ja, da schneidest du den anderen natürlich wahrscheinlich 2 Füße ab, aber wenn du dir selber eine Hand und einen Fuß dabei abschneidest, macht es halt relativ wenig Sinn, meiner Meinung nach.
That's it. Ja, also ich sehe es auch nicht als imminentes Problem. Es gibt einfach sicher einen besseren Zeitpunkt, der irgendwo in der Zukunft liegt und den gilt es abzuwarten, meiner Ansicht nach. Strategisch sehe ich es jetzt einfach nicht, sehe ich nicht den richtigen Zeitpunkt.
Sehr gut. Und jetzt noch ein Grund mehr zu abonnieren und zu liken. Wir machen jetzt eine kurze Vorschau, was noch kommt nächstes Mal. Das 6. heißt Marching Call. Das 7. Black Swan heißt die Unversicherbarkeitskrise. Ja. Der 8. heißt Unterseekabel. Der 9. heißt Zinswende. Und der 10. heißt der grüne Protektionismus-Handelskrieg. Also, okay. Dranbleiben. Der Herr Zörer weiß selber noch nicht, was auf ihn zukommt. Und wird nächstes Mal wieder Rede und Antwort stehen. Ja, in diesem Sinne, Dominik, hätten wir es für heute wieder geschafft. Ich sage danke, dass ihr so lange dabei wart, dass ihr uns das Vertrauen schenkt. Wie gesagt, in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu 1 Stunde Freiheit. Wir freuen uns riesig. Es geht am Anfang Januar los, das ist schon fix. Die Beta-Tester sind ongeboardet, die Hub-Experten sind ongeboardet. Also wir sind in den letzten Zügen. Wir beide haben noch viel Arbeit, Dominik, aber gut, das werden wir jetzt noch über die Bühne bringen. Und ja, in diesem Sinne sage ich dir wieder vielen Dank, dass du dabei warst, Dominik. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.